die Botschaft, als ihnen die Augen aufgetan wurden, erkannten sie ihn, wurde am 12.03.1964 im Municipal Auditorium in Beaumont, Texas gepredigt. Übersetzer ist Bruder Martin Röder. Lasst uns unsere Häupter kurz zum Gebet neigen, während die Melodie zu Glaube nur sanft über diese Lautsprecher tönt, frage ich mich, ob es heute Abend Anliegen gibt, die wir Gott vorbringen möchten. Und mit erhobenen Händen geloben wir, dass wir gläubig sein werden, während wir unsere Hände heben. Möge der Herr euch segnen. Unser himmlischer Vater, wir wenden uns an dich im Namen des Herrn Jesus, weil du uns versichert hast, dass du uns erhören wirst, wenn wir es auf diese Weise tun. Und wir beten, dass du das, was wir brauchen, in dein Bewusstsein aufnimmst, Herr, und dass du uns in dem Maße belohnen wirst, in dem wir glauben. Wir wissen, dass du es tun wirst, denn du hast es uns zugesichert. Es gibt viele Anliegen, viele Hände wurden erhoben, auch meine, Herr. Ich bete, dass du uns heute Abend begegnest und uns zeigst, wie wir leben sollen und was wir tun sollen, um Vertrauen in dich zu haben. Erhalte den Ruhm aus der Versammlung, Herr, während wir uns dir hingeben, in Jesu Namen. Amen. Ich bin einigermaßen überrascht, heute Abend viele meiner Freude hier auf dem Podium bei mir sitzen zu sehen. Bruder Lee Vail war einer der Organisatoren. Bruder, okay, ich kann diesen deutschen Namen nicht aussprechen, Hierholzer. Ich spreche ihn immer falsch herum aus. Bruder Don Ruddle und all die anderen Brüder hier, ich kenne sie alle. Deshalb bin ich froh, dass sie heute Abend hier sind, um mit uns zu beten, während wir das Wort predigen und auch für die Kranken beten. Und ich denke, morgen Abend und am Sonntagnachmittag sind wir wieder hier, aber am Samstagabend versammeln wir uns woanders. Habt ihr heute schon gebetet? Die Versammelten sagen Amen. Gut. Es tut mir leid, dass es gestern Abend so lange gedauert hat. Aber es war ein neuer Ort, alles ungewohnt. Und ihr wisst ja, man braucht immer ein bisschen, um sich aneinander zu gewöhnen. Verzeiht mir diesen Ausdruck, aber ich sage mir immer, räume alle Gespenster aus dem Weg und lass einander kennenlernen, sodass wir, ihr wisst schon, all diese komischen Gefühle. Manchmal trifft man sich an Orten, wo, oh, nicht, dass ich diese Halle hier geringschätzen will, aber seht, hier werden ja nicht nur Gottesdienste abgehalten. Hier finden alle Arten von Versammlungen statt. Und hier herinnen, so seltsam es klingen mag, aber hier ist Geist von allem Möglichen. Wenn man keinen Geist in sich hat, dann ist man tot. Und hier kommen Menschen mit unterschiedlichen Geistern zusammen. Inmitten einer solchen Ansammlung konnte Jesus nicht heilen. Er kam in sein eigenes Land und sie glaubten ihm nicht. Deshalb konnte er dort keine mächtigen Werke tun. Eines Tages musste er einen Blinden den ganzen Weg aus der Stadt führen, bevor er ihn zum Sehen bringen konnte. Und einen mit seinem Gehör. Seht, manchmal muss man zusammenkommen, wo Gläubige versammelt sind, die glauben. Und dieser Ort ist jetzt dem Gottesdienst des Herrn Jesus Christus geweiht. Deshalb ist es jetzt eine Kirche. Eine Kirche, genau wie, wo immer die Menschen sich versammeln, da ist die Kirche. Und so empfinde ich, dass wir heute Abend in der Tat sehr, sehr bevorrechtigte Menschen sind, dass wir heute Abend hier sein dürfen, um uns mit euch allen zu versammeln, um zu beten und Jesus Christus unter uns zu erkennen. Nun, wie ihr wisst, gibt es bei den Presbyterianern bzw. den Episkopalen, sind es, glaube ich, eine Menge auf und ab, aufstehen und etwas sagen, sich setzen, aufstehen und etwas sagen, sich setzen. Und ich möchte euch jetzt bitten, wieder aufzustehen, während ich das Wort lese aus Lukas, dem 24. Kapitel. Bitte hört jetzt gut zu, es ist eine ziemlich lange Bibelstelle. Ich möchte mit dem 13. Vers aus Lukas 24 beginnen. Und siehe, zwei von ihnen gingen an demselben Tag zu einem Dorf namens Emmaus, das von Jerusalem 60 Stadien entfernt war. und sie redeten miteinander von allen diesen Geschehnissen. Und es geschah, während sie miteinander redeten und sich besprachen, da nahte sich Jesus selbst und ging mit ihnen. Ihre Augen aber wurden gehalten, so dass sie ihn nicht erkannten. Und er sprach zu ihnen: Was habt ihr unterwegs miteinander besprochen und warum seid ihr so traurig? Da antwortete der eine, dessen Name Kleopas war, und sprach zu ihm: Bist du der einzige Fremdling in Jerusalem, der nicht erfahren hat, was dort geschehen ist in diesen Tagen? Und er sprach zu ihnen: Was? Und sie sprachen zu ihm, dass mit Jesus dem Nazarener, der ein Prophet war, mächtig in Tat und Wort vor Gott und dem ganzen Volk, wie ihn unsere obersten Priester und führenden Männer ausgeliefert haben, dass er zum Tode verurteilt und gekreuzigt wurde. Wir aber hofften, er sei der, welcher Israel erlösen sollte. Ja, bei alledem ist heute schon der dritte Tag, seit dies geschehen ist. Zudem haben uns auch einige Frauen aus unserer Mitte in Verwirrung gebracht. Sie waren am Morgen früh beim Grab, fanden seinen Leib nicht, kamen und sagten, sie hätten sogar eine Erscheinung von Engeln gesehen, welche sagten, er lebe. Und etliche der unsrigen gingen hin zum Grab und fanden es, wie es auch die Frauen gesagt hatten. Ihn selbst aber haben sie nicht gesehen. Und er sprach zu ihnen: O ihr Unverständige, wie ist doch euer Herz träge, zu glauben an alles, was die Propheten geredet haben? Musste nicht der Christus dies erleiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Und er begann bei Mose und bei allen Propheten und legte ihnen in allen Schriften aus, was sich auf ihn bezieht. Und sie näherten sich dem Dorf, wohin sie wanderten. Und er gab sich den Anschein, als wollte er weitergehen, und sie nötigten ihn und sprachen: Bleibe bei uns, denn es will Abend werden, und der Tag hat sich geneigt. Und er ging hinein, um bei ihnen zu bleiben. Und es geschah, als er mit ihnen zu Tisch saß, nahm er das Brot, sprach den Segen und gab es ihnen. Da wurden ihnen die Augen aufgetan, und sie erkannten ihn, und er verschwand vor ihnen. Und sie sprachen zueinander: Brannte nicht unser Herz in uns, als er mit uns redete auf dem Weg und als er uns die Schriften öffnete? Lasst uns beten. Herr Jesus, wir sind uns bewusst, dass dies wahr ist. Es gibt nichts auf der Welt, das wahrer ist als dein Wort. Es gibt nichts auf der Welt, das größer ist als dein Wort. Und wir beten, dass du uns diese Geschichte heute Abend in unseren Herzen offenbarst und diesen Teil der Schrift heute Abend noch einmal erleben lässt, damit wir den Herrn Jesus erkennen, so wie sie damals. Nur, sie haben ihn einen Tag nach seiner Auferstehung erkannt und nun mögen wir ihn nach 2000 Jahren erkennen. Wir bitten in Jesu Namen und zu seiner Ehre. Amen. Ihr könnt euch setzen. Danke für das kleine Willkommensschild auf der Hinterseite der Kirche, der Halle. Mein Thema heute Abend heißt: Als ihnen die Augen aufgetan wurden, erkannten sie ihn. Unser Schauplatz heute Abend ist das erste Osterfest. Der große dunkle Tag der Kreuzigung war vorbei. Unser Herr Jesus war in die Welt gekommen und hatte sich klar als der Sohn Gottes zu erkennen gegeben. Alle Schriften, die sich auf ihn bezogen, hatte er erfüllt. Selbst die letzten Stunden am Kreuz waren erfüllt worden. Nun war die Auferstehung geschehen, welche ja auch verheißen war. Aber die Menschen damals waren ähnlich wie wir heute. Sie hatten in der Begeisterung über das, was sie sahen, das Übernatürliche und so weiter, nicht die ganze Schrift erkannt, die sich auf ihn bezog. Sie hatten einiges davon erkannt und glaubten, einiges davon hatten sie nicht erkannt. Ich denke, das ist heute ganz ähnlich, nämlich, dass wir oft einige Dinge, die Jesus gesagt hat, gelten lassen, aber eben nicht alles, was er gesagt hat. Die Leute sagen manchmal: Nun, das glauben wir, aber das andere glauben wir nicht. Nun, man kann nicht das eine glauben, ohne das andere zu glauben. Seht, ihr müsst alles glauben. Entweder ist Gott alles oder es ist gar kein Gott. Und so muss alles richtig eingeordnet werden an seiner Stelle. Und wie ich bereits gestern Abend gesagt habe, hat Gott das, seine Schrift, von Anfang an festgelegt, bevor es irgendeine Zeit gab, als er ewig war. Er ist der Ewige. Und dann sind diese Dinge, die jetzt passieren, nur die Auswirkungen von Gottes Denken. Zuerst muss es einen Gedanken geben und dann ein Wort. Und ein Wort, wenn ein Gedanke, der ausgedrückt wird, ist ein Wort. Und dann, wenn es ausgesprochen ist, muss es geschehen. Und das Ganze ist, dass Gott sich in seinen Eigenschaften entfaltet. Und dann wird Gott materiell greifbar gemacht, dass wir mit ihm reden können, sprechen können, in seinem gesamten Gemeindeleib und alles. Deshalb war dein Name in seinem Denken. So hast du ewiges Leben. Anders kannst du es nicht haben. Wenn du ewiges Leben hast, dann bist du immer gewesen. Verstehst du? Ansonsten, du kannst nicht sagen, nun, ich gehöre dieser Kirche an oder ich tue dies und das. Nein, das ewige Leben hatte nie einen An. Alles, was ewig ist, hat nie begonnen und kann nicht enden. Deshalb geht es nur über sein Denken. Dein Name, wer du bist und was du bist. Das ist die einzige Art, wie du jemals ewiges Leben bekommen konntest, weil du immer gewesen bist. Und jene, wer sie auch sein mögen, die ewig tot sind, die waren von Anfang an tot. Die Bibel sagt, die Frau, die in Lust lebt, ist tot, während sie lebt. Genau, versteht ihr, sie war schon immer tot, sie ist tot in Sünde und Übertretungen. Und wenn du bei der Erstbelebung dabei warst, bei seinem Anfang, dann ist er gekommen, um dich zu erlösen. Und dein Name wurde in das Buch des Lebens des Lammes geschrieben, in seinem Denken am Anfang. Und er ist gekommen, um alle Namen, die in seinem Buche stehen, zu erlösen. Nicht mehr, keinen einzigen mehr, nur diejenigen, die darin stehen. Wenn der letzte Name erlöst ist, nimmt er sein Buch und beansprucht, was er erlöst hat. Nun, und was für eine seltsame Sache wäre es, wenn wir nicht alles glauben könnten, was in der Schrift geschrieben steht, denn das Ganze ist Gottes Wort. Es ist alles inspiriert, jedes bisschen. Und wir glauben jedes bisschen. Nun, diese herrliche Szenerie, die wir heute Abend vor uns haben, ist Jesus, der in einem Frühjahr von den Toten auferstanden und der umhergeht. Auferstanden im Frühling, in der Auferstehungszeit des Jahres, die erste Blume, die sich aus dem Totenbett erhoben hat, unser Herr Jesus. Er ist die Erstlingsfrucht derer, die entschlafen sind. Die Osterblume, die aufgegangen ist, die erste, die nach der kalten Mitternacht der Finsternis und der Sünde ihr Köpfchen emporgestreckt hat. Er hat den Sündenpreis bezahlt und Gott hat ihn am dritten Tag auferweckt. Wir glauben das von ganzem Herzen, dass Gott ihn am dritten Tag auferweckt hat, wie er es versprochen hat. Und wir glauben es nach der Schrift, dass er ihn am dritten Tag auferweckt hat. Er ist der Erste, der von den Toten auferweckt wurde. Die Erstlingsfrucht derer, die entschlafen sind. Und wenn man sich das vorstellt, diese große Not durch die 4000 Jahre, in denen die Welt in Sünde getappt ist und den Ausweg nicht kannte, hier ist er zurück von den Toten. Was für eine Zeit, was für ein Frühling. Die Gemeinden hätten die glorreichen Hallelujahs singen sollen, aber stattdessen bliesen sie Trübsal, waren traurig und alles, weil sie darin versagt hatten, alles zu glauben, was er sagte. Und so ist es auch heute Abend, weil sie darin versagen, alles zu glauben, was er gesagt und versprochen hat. Das ist, warum die Gemeinde heute Abend in einem solchen Zustand ist, in dem sie sich befinden, weil wir darin versagt haben, alles zu glauben, was er sagte, dass er tun würde. Alle Schriften, die sich auf ihn beziehen, wir versagen darin, alles zu glauben. Wir bringen es durcheinander, vermischen es, setzen etwas anderes dazu. Wenn wir die ganze Sache glauben würden, gäbe es eine Quelle der Freude in unseren Seelen, denn wir sind mit ihm auferweckt, gleichsam seiner Auferstehung und sitzen jetzt in himmlischen Örtern in Christus Jesus mit allen Mächten und Gewalten und der Finsternis unter unseren Füßen. Wir haben das Recht, mit dem Blut Jesu Christi, unserem Wertzeichen, Erkaufte Gottes zu sein. Das heißt, Gott hat unsere Erlösung bezahlt durch Jesus Christus. Und wir haben das Recht, dieses Wertzeichen über alles zu halten, was wir erbitten und es empfangen. Gott hat es gesagt, damit ist es festgelegt, wenn wir nur alle Schriftstellen glauben könnten. Aber das Traurige daran war, dass viele Menschen, die ihn kannten und liebten, nicht erkannten, dass er von den Toten auferstanden war. So ist es auch heute. Viele Menschen, die gläubig sind und sogar lehren, dass er von den Toten auferstanden ist, erkennen es immer noch nicht. Sie können es einfach nicht begreifen. Dazu ist es zu phänomenal. Es ist zu ungewöhnlich. Aber Gott ist, wo Ungewöhnliches ist, wenn es gemäß seiner Verheißung ist. Viele liebten ihn und erkannten es nicht. Es war einfach viel zu außergewöhnlich für sie, als dass sie glauben konnten, was diese Zeugen, die von seinem Grab kamen, sagten. Wir sahen eine Schar Engel, die sagten, er ist von den Toten auferstanden. Ach nun, wir, versteht ihr, wenn sie nur in die Schrift geschaut hätten, dort hat er doch angekündigt, dass er es tun würde. Und mit den Pharisäern und den religiösen Lehrern seiner Zeit war es das Gleiche. Wenn sie nur in die Schrift geschaut hätten, so wie er sagte, ihr erforscht die Schriften, weil ihr meint, in ihnen das ewige Leben zu haben. Und sie sind es, die von mir zeugen. Die teilen mit, wer er ist. Und wenn die Jünger an jenem Tag einfach in die Schrift geschaut hätten, hätten sie in der Schrift gefunden, dass er angekündigt hatte, wieder aufzuerstehen. Und Gott hat verheißen, ihn aufzuerwecken, und er tat es. Trotzdem, sein Versprechen stand geschrieben, dass er es auch mit ihnen tun würde. Das Wort sagt, dass er auferwecken wird. Er hatte es angekündigt, aber trotzdem waren sie traurig und völlig niedergeschlagen und alles. Sie dachten, sie hätten alles verloren, was sie hatten, und alles sei gescheitert. Und es war die dunkelste Stunde, die sie wohl je erlebt hatten. Sie hatten die Hoffnung auf ihn gesetzt und an ihn geglaubt und sowohl seine gewaltigen Demonstrationen von Zeichen und Wundern gesehen, wie auch seine umfassende Bestätigung als Messias. Und dann zu sehen, wie er dasteht und stirbt und wie ihm ins Gesicht gespuckt wird und das, obwohl er die Gedanken wahrnahm, die in den Herzen der Menschen waren. Aber vergebt mir, wenn ich das etwas weltlich ausdrücke, aber wenn alle Stricke reißen, gerade dann müsst ihr immer noch glauben. Als sie ihm einen Lappen über das Gesicht legten, diese betrunkenen Soldaten, als sie ihm einen Lappen übers Gesicht legten und einen Stock nahmen und ihm damit auf den Kopf schlugen und sagten, nun, wir haben gehört, dass du ein Prophet bist. Wenn du ein Prophet bist, und sie reichten den Stock von einem zum anderen und sagten, dann sag uns, wer dich geschlagen hat, und wir werden es glauben. Seht, es sah so aus, als ob er in eine Falle getappt war. Dabei dachten sie, wenn sie ihm etwas antun, dann schlägt er sie mit Blindheit. Er würde sie totschlagen, wenn sie ihn etwas antun würden. Wie ihr seht, ist es nicht immer Gottes Absicht, die Dinge so zu erledigen. Versteht ihr? Als er am Kreuz hing und Kaiphas und die Priester sagten, wenn du der Christus bist, dann sage es gerade heraus, steig vom Kreuz herab, dann glauben wir dir. Sie konnten einfach nicht verstehen, wie Gott ans Kreuz gehen und sterben konnte. Aber das ist der Grund, warum Gott Fleisch wurde, damit er sterben konnte. Die Pharisäer machten ihm das größte Kompliment, als sie sagten, dass er, andere nicht. Andere hat er gerettet, aber sich selbst kann er nicht retten. Das war gewiss ein Kompliment. Wenn er sich selbst gerettet hätte, hätte er andere nicht retten können. Er musste sich selbst opfern. Das ist der Grund, warum Gott Fleisch geworden ist, um zu sterben, damit er leiden und die Strafe auf sich nehmen konnte. Er konnte es nicht tun, solange er Jehova war, im Geiste. Gott der Vater im Geiste konnte es nicht tun. Aber als Gott Fleisch wurde und unter uns wohnte, als menschliche Wesen, da konnte er den Tod schmecken und die Strafe auf sich nehmen, die er auf alle Menschen gelegt hatte. Er nahm sie auf sich selbst und bezahlte den Preis. Obwohl sein verheißendes Wort diese Auferstehung angekündigt hatte, konnten sie es nicht fassen, dass es tatsächlich so sein würde. Sie konnten es einfach absolut nicht nachvollziehen, das Wort. Er war die Bestätigung seiner Verheißung. Jesus, der mit diesem Kleopas und seinem Freund auf dem Wege nach Emmaus gesprochen hatte, war die Bestätigung seines verheißenen Wortes. Und doch hatten sie es nicht begriffen. Und lasst mich heute Abend sagen, nach 2000 Jahren Belehrung und des Glaubens ist es immer noch am Leben und die Menschen können es nicht wahrnehmen. Sie können es nicht fassen. Hauptsächlich, weil sie so sehr mit anderen Dingen beschäftigt sind. Zu viele Interessen und zu viel anderes Zeug. Das ist der Grund, warum sie es nicht verstehen können. Sie waren zu traurig und niedergeschlagen, um es zu begreifen. Nun beachtet, sie haben über ihn gesprochen. Sie waren gerade auf dem Weg nach Emmaus. Sie wollten wieder zu ihrer alten Arbeit zurückkehren und Petrus ging fischen und einige der anderen gingen mit ihm. Und Kleopas und sein Freund sagten, gut, dann gehen wir rüber nach Emmaus. Das war vielleicht dort, wo sie lebten und etwa eine Sabbattageswanderung entfernt. Ein paar Kilometer hinter dem Hügel und dieser schöne Ostermorgen, Jesus war von den Toten auferstanden, sein Wort, Gottes Wort, hatte sich erfüllt. Ich werde meinen Heiligen nicht der Verwesung überlassen, noch werde ich meine, ich werde seine Seele nicht in der Hölle lassen, ich werde nicht zulassen, dass mein Heiliger die Verwesung sieht, war das Wort. Bedenkt, David hat das gesprochen. Jesus sagte, zerstört diesen Tempel und ich werde ihn in 3 Tagen wieder aufrichten. Seht, der Menschensohn geht hinauf und nach Jerusalem, wird in die Hände der Heiden gegeben und grausam gegeißelt und gekreuzigt, aber am 3. Tag wird er auferstehen. Das hatte er gesagt. Damit hätte es erledigt sein müssen. Und hier gehen diese Menschen, denen er etwas gesagt hatte, die das Wort kennen, die Straße entlang und sind traurig darüber. Könnt ihr euch so einen Anblick vorstellen? Aber es hat sich sicherlich nochmals wiederholt. Es hat sich nochmals wiederholt. Wir stellen fest, als sie so die Straße entlang gingen, dass sie sich über ihn unterhalten haben. Und das war großartig von ihnen, als er erschien. Nun, das ist das Problem heutzutage. Der Grund, warum ich denke, dass er so vielen von uns nicht erscheint, ist, dass wir uns nicht genug über ihn unterhalten. Wir haben andere Dinge, über die wir reden müssen. Unsere konfessionellen Unterschiede. Darüber müssen wir uns aufregen. Wir müssen über den Kommunismus reden. Wir haben alle möglichen Themen und so, die uns binden. Wir haben keine Zeit, um über ihn zu reden. Das Gemeindeprojekt, wer zum Pastor gewählt werden soll, wer dieses, wer jenes tun soll. Wir reden über alles andere als über ihn. Dabei sollten wir über ihn reden, unentwegt. Das sollte unser Ziel sein, dass unser Leben in ihm ist. Neulich habe ich zu einem Mann gesagt, er sagte, ach, glauben Sie dieses Zeug wirklich? Ich antwortete, mein ganzes Leben lang. Das stimmt, ich würde mein Leben dafür geben. Ich wünschte, ich könnte 10.000 Leben dafür geben und würde es immer noch glauben. Ganz klar. Wir müssen über ihn reden, wenn wir ihn sehen wollen. Dann wird unentwegt. Sie hätten ihn erkennen müssen, aber sie taten es nicht. Als er an ihrer Seite ging, hätten sie ihn wiedererkennen müssen. Denkt daran, sie waren 3 Jahre lang mit ihm gegangen. Und jetzt könnt ihr euch das vorstellen. Seine Jünger, die 3 Jahre lang mit ihm gegangen waren, hier geht er direkt an ihrer Seite und sie sind blind wie ein Maulwurf. Und warum? Weil sie die Schrift nicht verstanden. Und das, obwohl er ihnen doch die Schrift erklärt hatte. Und hier war er, Immanuel, wurde Fleisch, wohnte unter uns und die Pharisäer haben es nicht wahrgenommen. Sie konnten das nicht nachvollziehen. Wie dieser Mann. Nun, sie kreuzigten ihn, weil er, wie man sagt, den Sabbat brach und sich selbst zu Gott machte. Deshalb haben sie ihn gekreuzigt. Und jetzt stellen wir fest, dass der Grund, warum sie darin versagten, es zu erkennen, der war, dass sie die Heilige Schrift nicht verstanden. Diese Jünger hätten ihn erkennen müssen, aber sie verstanden die Schrift nicht. Dann offenbarte er ihnen, beachtet, als er anfing weiterzugehen, hat er ihnen die Verheißungen der Schrift über sich selbst für das damalige Zeitalter offenbart. Nicht die Verheißungen der Schrift für Noahs Zeitalter, nicht die Verheißungen der Schrift für andere Zeitalter. Die Verheißungen der Schrift über sich selbst für das damalige Zeitalter. Enthüllend, exakt, wer er war. Versteht ihr? Zuerst fragt er sie, warum seid ihr so traurig? Ja, bist du denn ein Fremder hier, gaben sie zur Antwort und haben ihm dabei direkt ins Gesicht gesehen. Bist du ein Fremder hier und weißt nicht, was geschehen ist? Jesus von Nazareth, ein von Gott bestätigter Prophet, und wir haben gehofft, dass er derjenige ist, der Israel erlösen wird. Und heute ist der dritte Tag und sie haben ihn gekreuzigt und all das. Und er hat gefragt, was all das? Als ob er nichts davon wusste, versteht ihr? Er tat einfach so, als ob er nichts davon wusste. Aber jetzt erinnert euch, als er dann zu sprechen begann, begann er ihnen die Verheißungen bezüglich seiner selbst zu offenbaren. Er sagte, wisst ihr nicht, dass Christus erst leiden muss und dann in seine Herrlichkeit eingehen muss? Und dann begann er anhand der Schriften von Mose und allen Propheten und offenbarten ihnen die Schriftstellen, die sich auf ihn selbst, den Messias, bezogen. Was der Messias zu sein hatte, welche Werke er tun muss, alles, was er sein muss, zeigte er ihnen. Und trotzdem hatten sie es immer noch nicht begriffen. Wenn das nicht eine Wiederholung ist, heute. Er tut dasselbe und noch immer tappt die Gemeinde im Dunkeln. Er offenbart ihnen, wer er ist und was er ist und immer noch sagen sie, nun, ich glaube, aber meine Gemeinde lehrt. Da habt ihr es. Seht ihr, das ist der Grund, warum ihr kehrt zurück zur Heiligen Schrift und durchforscht sie. Da steht die Wahrheit. Wir bringen alles durcheinander. Woher wissen wir, dass es sich mit der Schrift deckt, wenn es eine Schriftstelle ist, die für dieses Zeitalter angekündigt wurde? Er wandte sich nicht zurück und sagte, erinnert ihr euch an Mose, was er getan hat? Versteht ihr? Er enthüllte die Schriftstellen, die sich auf ihn selbst bezogen für das damalige Zeitalter. Er war das Licht jenes Zeitalters. Mose war das Licht seines Zeitalters. Jeremia war das Licht seines Zeitalters. Es war das Licht Gottes, das immer für das Wort aufleuchtete, das für jedes einzelne Zeitalter verheißen war. Jedes Zeitalter hat sein verheißenes Wort. Gott sendet seine Propheten und offenbart dieses Wort. Zuerst bestätigt er seinen Propheten, dann offenbart er das Wort und macht es lebendig. Und Jesus war der Christus. Und alles, was diesen Christus betraf, hatte er erfüllt. Eine jungfräuliche Geburt. Er heilte die Kranken. Er erkannte die Gedanken in ihrem Herzen. Alles, was er tun sollte, um der Messias zu sein. Und dennoch, er stand von den Toten auf. Und dennoch haben sie es immer noch nicht begriffen. Sie erkannten es immer noch nicht. Nachdem die Schriftstellen offengelegt worden waren, haben sie ihn immer noch nicht erkannt, obwohl er das angekündigte Wort war. Stellt euch nur mal vor, wie wunderbar das ist, das Wort, das er ihnen enthüllte und ihnen aufzeigte. 3 Jahre lang waren sie direkt mit ihm gewandelt und erkannten und wussten, dass er dieses Wort erfüllte. Und dort waren sie unterwegs nach Emmaus und fragten, ist das so? Sie haben es einfach nicht kapiert. Sie haben es nicht begriffen. Passt auf. Dann, als es zu einer Stelle kam, nachdem er ihnen das Wort offenbarte zum wiederholten Male und ihnen darlegte, wie Christus diese Dinge tun musste, und trotzdem haben sie noch nicht verstanden. Beachtet die Zurechtweisung, die sie erhielten, diese Prediger, weil sie die erfüllte Schrift nicht erkannten und nicht erkannten, wie sie vor ihren Augen erfüllt wurde. Beachtet seine Worte an sie, Unverständige, träge im Verstehen. Hier war Gott selbst, der auferstandene Messias, der mit ihnen ging und es ihnen zeigte. Er sagte, warum versteht ihr nicht, dass Christus diese Dinge tun musste? Wisst ihr nicht, dass es auf diese Weise und so sein muss? Und den ganzen Tag lang erklärte er ihnen die Heilige Schrift und immer noch, ist das so? Und sie erkannten nicht, dass es er selbst war, der dort vor ihnen stand. Dann wandte er sich um, nachdem er das Wort gepredigt hatte und ihnen von allem berichtete und aufgezeigt hatte, was geschehen musste und sie es immer noch nicht verstanden hatten, sagte er, ihr Unverständigen, wie ist doch euer Herz träge, die ihr nicht versteht? Seht, die ihr die Schrift der Stunde nicht versteht. Die Schrift, die sich an jeden Tag auf ihn bezog, obwohl er doch bei den Jüngern war, haben sie das geschriebene Wort nicht erkannt, als sie zusahen, wie es geschah. Ich möchte das nur einen Moment einwirken lassen, versteht ihr? Seht, sie haben nicht erkannt, wann die... Sie hatten aus der Schrift vorgelesen, dass es eine aktuelle Verheißung ist, und dann sahen sie, wie Gott es geschehen ließ, und trotzdem sagten sie, ich wundere mich. Die gleiche Sache, versteht ihr? Genau das Gleiche. Wir haben es immer noch mit menschlichen Wesen zu tun. Und wir finden heraus, dass er sie scharf zurechtgewiesen hatte. Sie waren Jünger, weil sie das Wort nicht kannten, dass, als es vor ihnen offenbart wurde, sie es nicht verstanden haben. Was? Dasselbe hat sich heute wiederholt, aber in den Köpfen der Leute? Sie tun einem leid, denn eine Gruppe geht in diese Richtung und eine geht in jene Richtung und alles, woran sie denken, ist, ihre Gruppe zu vergrößern. Das ist der Grund, warum Christus sich den Menschen nicht offenbaren kann. Nun, die Gemeinde sollte doch die glorreichste, sie sollte mittlerweile in ihrem glorreichen Stadium sein, in der Kraft seiner Auferstehung mit großen Zeichen und Wundern. Stattdessen haben sie so viel damit herumgespielt, bis sie blindlings in das ökumenische Konzil marschieren, um das Mahlzeichen des Tieres anzunehmen, und sie wissen es nicht. Genauso geschieht es, und das, obwohl sie sein Wort kennen, das besagt, dass es geschehen wird. Und dabei bilden sie sich ein, dass es wirklich gut ist, dass es nett ist, dass es ein gutes Angebot ist, und deshalb willigen sie ein. Wie können zwei zusammen gehen? Was werdet ihr Pfingstler tun? Ihr werdet eure fundamentale Lehre von der Taufe des Heiligen Geistes opfern müssen, um das zu tun. Gewiss, das werdet ihr. Und da habt ihr es. Was werdet ihr tun, wenn diese Zeit kommt? Einfach törichterweise direkt hineinlaufen. Einige der Leiter der Pfingstler, der Leute mit vollem Evangelium, stehen in diesen Konzilen, sitzen vor dem Vatikan und in den Hierarchien und so weiter und sagen, das ist ein überaus spirituelles Gefühl. Ein Mensch, der so empfindungslos gegenüber dem Geist Gottes ist, der so etwas verursachen würde, kein Wunder, dass er gesagt hat, Unverständige und Träge im Herzen zu verstehen, was die Schrift sagt. Er würde heute Abend, wenn er durch ein Gefäß sprechen würde, dasselbe sagen. Unverständige und zu träge im Herzen zu verstehen, anstatt dass ihr geradewegs hineinmarschiert, wenn doch das Wort mitten unter euch offenbart wird. Wie auch heute. Wir sind zu sehr mit unseren Programmen beschäftigt. Auch sie waren zu beschäftigt, ihm zuzuhören und was anderes zu tun. Und so stellen wir fest, dass wir, heute haben wir so viele verschiedene Glaubensrichtungen und wir haben so viele Fernsehprogramme und jetzt gibt es eine antikommunistische Bewegung. Ich hörte neulich bei Lifeline die dokumentierten Aussagen darüber, dieser Kommunismus, der kann niemals ausgerottet werden. Warum nicht? Weil wir bereits seit zig Jahren damit unterwandert sind. Alle diese verschiedenen Programme und Systeme, so hieß es in Lifeline. Auch diese Kampagnen, wie die gegen Kinderlähmung und so, die wurden bereits alle unterwandert. Sogar die antikommunistische Bewegung ist mit Kommunisten unterwandert, welche sie anspornt, nur um herauszufinden, wer ist. Du liebe Zeit, mich interessiert das nicht. Ich interessiere mich für das Kommen von Jesus Christus für eine Gemeinde. Die Prediger sollten sich damit beschäftigen und sehen, was die Heilige Schrift heute verheißt. Ich halte nicht Ausschau nach einer Machtübernahme durch Kommunisten. Ich halte Ausschau nach dem Einsetzen eines kommenden Königreiches, Jesus Christus und des tausendjährigen Reiches. Ich interessiere mich absolut nicht für den Kommunismus oder irgendeine ihrer Ismen oder ihrer religiösen Ismen. Nichts davon. Ich bin an Jesus Christus interessiert und nur an ihm, damit die Menschen ihn sehen. Er ist hier, bestätigt sich selbst und zeigt hier genau das, was er sagte, was er in den letzten Tagen tun werde. Nun, sie haben es nicht verstanden. Sie waren zu beschäftigt. Und doch behaupten sie heute zu glauben, dass er von den Toten auferstanden ist. Glaubt ihr alle, dass er von den Toten auferstanden ist? Diejenigen, die wirklich in Anspruch nehmen, Christen zu sein, glauben das. Und dann kann er kommen und genau das tun, was er sagte, dass er nach seiner Auferstehung tun würde, und trotzdem sehen sie es nicht. Jawohl. Oh, es ist die Wahrheit. Sie sehen es einfach immer noch nicht. Glaubensbekenntnisse, Bildungsprogramme, sie haben ihre Prediger weggeschickt und derart schulen lassen, dass sie jetzt wegen ihren selbstgebastelten Theologien zu blind sind, um zu erkennen, wie weit sie sich vom Wort Gottes entfernt haben. Wie ich gestern Abend sagte, Gott braucht keinen Ausleger. Ich kann sein Wort nicht auslegen. Noch kann irgendjemand sein Wort auslegen. Er ist sein eigener Ausleger. Wenn er gesagt hat, er würde etwas tun, dann tut er es auch und damit ist die Sache erledigt. Mehr gibt es nicht zu sagen. Er sagte, er würde es tun und er tat es. Damit ist es erledigt. Er braucht niemanden, der sagt, dass dieses so und jenes so ist. Er tut es selbst höchstpersönlich. Unsere Auslegungen sind nichts im Vergleich zur Heiligen Schrift. Er spricht höchstpersönlich und so ist es eben. Am Anfang, als er sagte, es werde Licht, dann wurde es Licht. Das braucht keine Auslegung. Eine Jungfrau wird schwanger werden und sie wurde es. Ich werde meinen Geist ausgießen über alles Fleisch. Er tat es. Das braucht keinerlei Auslegung. Was er sagte, dass er in diesen Tagen tun werde, das hat er getan. Es muss nicht ausgelegt werden. Es legt sich selber aus. Er ist sein eigener Ausleger. Nun, aber wir sind so mit anderen Dingen beschäftigt und wir haben unsere Leute weggeschickt und viele unserer volles Evangelium, Missionen und so weiter und Bibelschulen, sie unterziehen die Leute einem psychiatrischen Eignungstest, bevor einen mentalen Test, bevor durch einen Psychologen, bevor er ein Missionar werden kann, um zu sehen, ob sein IQ hoch genug ist. Das ist doch was, oder? Ich könnte mir das bei einem förmlichen, distanzierten etwas vorstellen, das schon vor vielen Jahren gestorben ist. Aber so frisch wie Pfingsten ist, wie können Sie nur jemals so etwas machen? Könnt ihr euch vorstellen, welchen IQ man am Tag der Pfingsten brauchte? Glaube an Gott, das war es, was erwartet wurde. Genau, das ist die Voraussetzung. Wenn du glaubst, diese Zeichen werden denen folgen, die da glauben, sagte Jesus. Er hat nie gesagt, unterzieht sie einem IQ-Test, sondern geht in alle Welt, Missionare, und machet Jünger aus allen Völkern. Diese Zeichen werden denen folgen, die glauben. Das ist der richtige IQ, Gottes IQ. Ob ihr genug Glauben habt, um diese Dinge lebendig und real werden zu lassen. Christus, der sich den Menschen kundtut. Aber heute wollen wir sie einer Art von Bildungsprogrammtest unterziehen. Neulich wurde Jack Ruby auf Unzurechnungsfähigkeit getestet. Sie tun es immer noch. Die ganze Welt ist verrückt. Sicher, der Mann ist verrückt. Kein Mann könnte einen anderen erschießen, ohne verrückt zu sein. Die ganze Welt ist verrückt. Ganz sicher ist sie das. Der Bauer, er ist verrückt für den Geschäftsmann. Der Geschäftsmann ist verrückt für den Bauern. Wer ist verrückt? Alle miteinander sind es. Es gibt nur eine vernünftige Sache und das ist Jesus Christus, der Sohn Gottes, und sein Evangelium hat die Antwort auf alles. Unsere Psychologiebücher und all dieses Zeug sind Unsinn. Wenn es im Widerspruch zu diesem Worte steht, dann wirf es weg. Gottes Wort stimmt, alles andere ist verkehrt. Wir beobachten diese Dinge. Kein Wunder, dass die Welt in Blut getränkt ist. Kein Wunder, dass die Dinge so sind, wie sie jetzt sind. Wir wissen nicht. Es ist nur, dass jedes Mal, ich frage mich, ob Oswald, der unseren Präsidenten ermordet hat, ob er wohl einen Unzurechnungsfähigkeitstest bekommen hätte. Ich bezweifle es. Aber seht, wie kann ein Mensch reinrennen, einen anderen Mann erschießen? Wie kann er einem das Leben nehmen und dann weitermachen, als ob nichts gewesen wäre. Nun, ich bin in Texas. Ich werde damit aufhören. Aber lasst mich euch etwas sagen. Immer, der Herr wird sich um alles kümmern, eines Tages bei seiner Wiederkunft. Denkt daran, Ihr habt kein Recht, jemanden das Leben zu nehmen. Niemals. Gott ist der Einzige, der das Recht hat, Leben zu nehmen. Das stimmt. Nun seht, das Wort wahrhaftig geschrieben, die Verheißung für jenes Zeitalter, vollkommen bestätigt, und trotzdem erkannten sie es immer noch nicht. Beachtet, sie hatten ihn gerade als Propheten bezeichnet, Jesus von Nazareth. Bist du fremd hier? Jesus von Nazareth, der ein in der Tat mächtiger Prophet war vor Gott und den Menschen. Sie haben ihn als Propheten erkannt. Wenn sie ihn also als Prophet anerkannt hatten, ein Prophet wird für das Zeitalter, in dem er lebt, gesendet. Er soll die Verheißung Gottes bekannt machen. Das Wort kommt zu dem Propheten. Und wenn er der Prophet war, dann musste das verheißene Wort für jenes Zeitalter durch ihn bekannt gemacht werden. Und trotzdem haben sie ihn nicht erkannt. Sie haben es einfach nicht begriffen. Sie sagten, er war in der Tat mächtiger Prophet. Und was seine Werke waren, mächtig im Wort vor Gott und so weiter. Er war gewaltig und wir hatten gehofft. Israel hatte seine Hoffnungen auf ihn gebaut. Das geistliche Israel, nicht die Gemeinde. Das, nur die Nation. Das Volk, das wahre geistliche Israel hatte seine Hoffnung auf ihn gebaut. Und beachtet, als sie ihn als Propheten anerkannten, was tat er dann? Er tat genau das, was ein Prophet tun sollte. Er ging direkt zurück zum Wort. Versteht ihr? Direkt dorthin, um es zu zeigen. Wenn er ein Prophet war, von dem sie sagten, dass er es war, ging er direkt zurück, um das verheißene Wort zu zeigen, das auf ihn selbst damals zutraf. Trotzdem erkannten sie ihn nicht. Sie gingen einfach weiter, so blind es nur ging, und erkannten es nicht. Das verheißene Wort für ihr Zeitalter. Er war der Prophet, um genau das zu offenbaren. Nun seht, er sagte, Unverständige, die trägen Herzens sind, alles zu verstehen, was die Propheten über Christus gesagt haben, dass er diese Dinge erleiden muss, die er gesagt hat, und dann in seine Herrlichkeit eingehen und am dritten Tag auferstehen wird. Alles, was er tun wird, und trotzdem versteht ihr es nicht? Sie hätten erkennen müssen, dass dieser Mann die Bestätigung dessen war, was sie vorgaben, zu glauben. Aber trotzdem konnten sie es nicht wahrhaben. Er war immer ein eindeutiges Zeichen eines wahren Propheten, der das Wort belegte, dass er in seiner heutigen Verheißung lebt und sich nicht auf irgendein anderes Wort bezog oder auf irgendjemand anderen. Erinnert euch, bevor er kam, trat Johannes auf den Plan. Er war ein Prophet. Und was war er? Ein Vorläufer des Messias. Und er sagte, ich bin nicht der Messias. Sie dachten, er wäre es, weil er ein Prophet war. Er sagte, ich bin nicht der Messias. Ich bin nicht einmal würdig, ihm die Schuhe aufzuschnüren. Aber er befindet sich mitten unter euch. Oh, Johannes war sich sicher, dass er da war, denn er wusste, dass er ihn vorstellen musste. Sein Vater war ein Priester. Er ging nicht auf das Priesterseminar, um zu lernen, Priester zu sein. Seine Arbeit war zu wichtig. Er ging in die Wildnis, um mit Gott allein zu sein. Er wollte nicht von irgendjemandem eine Mitgliedskarte bei sich tragen oder dass man ihm dieses, jenes oder das andere beibringt. Denn sie waren alle durcheinander und waren beeinflusst von der menschlichen Ordnung jener Tage. Seine Arbeit war wichtig. Er musste sich allein auf Gott verlassen, denn er sollte den Messias ankündigen. Jesus sagte, er war ein helles und leuchtendes Licht, und eine Zeit lang wolltet ihr mit ihm gehen und hattet Freude daran, mit ihm zu gehen. Aber ich habe ein bedeutenderes Zeugnis als Johannes. Versteht ihr? Er ist, trotzdem glaubten sie es nicht, ein sicheres Zeichen für einen wahren Propheten, der mit hochging und sie zum Worte Gottes zurückführte. Trotzdem konnten sie seine Sprechweise nicht verstehen. Und seht, die Schrift hatte gesagt, dass das passieren würde, genau Wort für Wort, so wie es geschah. Sogar David rief hunderte Jahre davor, etwa 800 Jahre davor, dasselbe aus, was er am Kreuz ausrief. Und womöglich haben sie an jenem Morgen im Tempel genau dieses Lied gesungen. Psalm 22. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Den Gott, von dem sie vorgaben, ihm zu dienen, haben sie gekreuzigt und im Tempel haben sie davon gesungen. So ist es auch heute. Der Gott, von dem sie vorgeben, an ihn zu glauben, er manifestiert sich und ihr verschließt die Türen, verweigert die Zusammenarbeit und auch sonst alles. Sie, weil es ihrem Glaubensbekenntnissen widerspricht. Oh, ihr Unverständigen, die ihr träge im Herzen seid, den Tag zu erkennen, in dem wir leben. Hat Gott das nicht für die letzten Tage verheißen? Wie diese Laodicea-Gemeinde lauwarm sein würde und Jesus draußen steht und versucht, für eine wenig Zusammenarbeit hereinzukommen? Was ist Jesus? Das Wort, das wahre Wort, das sichtbar geworden ist. Er ist draußen und versucht reinzukommen, aber er kann nicht rein. Die Stunde, in der wir leben, ganz klar, blind, in derselben Weise. Jesus sagte, sie würden so sein. Die Propheten sagten, sie würden so sein. Übermütige, Hochmütige, die das Vergnügen mehr lieben als Gott. Friedensbrecher, Verleumder, Zügellose, Verächter der Guten, die eine Form von Gottesfurcht haben, aber ihre Kraft verleugnen. Die Kraft seiner Auferstehung, seine Manifestation, dass er derselbe ist gestern, heute und für immer. Und er lebt heute und immer da, um alles, was er gesagt hat, zu bestätigen. Ich schreie euch nicht an, aber ich möchte, dass ihr zuhört. Es stimmt, ihre Augen waren immer noch verschlossen. Beachtet, obwohl sie nicht glauben konnten, war da etwas in ihnen, denn sie luden ihn ein, hereinzukommen. Er tat so, als würde er weitergehen. Vielleicht verhält er sich heute Abend dir gegenüber auch so. Ich komme jetzt zum Schluss. Ich komme heute früher zum Schluss, damit ich eine Gebetsreihe haben kann. Vielleicht tut er so, als würde er an dir vorübergehen. Vielleicht wird deine Gebetskarte nicht aufgerufen, aber bedenke, vielleicht testet er dich auch nur. Seht, er ist da draußen genauso Gott wie hier oben oder irgendwo anders. Er belegt das, Tag für Tag, Abend für Abend. Er ist Gott überall, versteht ihr? Er ist allgegenwärtig. Nun denkt daran, er tat so, als würde er vorbeigehen. Und sie bedrängten ihn, sie verstanden nicht, wovon er sprach, und doch waren all ihre Gedanken, sie wussten nicht, was sie glauben sollten. Es gibt heute viele solcher Menschen. Auch in Beaumont gibt es viele solcher Menschen heute Abend. Sie wissen nicht, was sie glauben sollen, aber wisst ihr, was sie getan haben? Sie taten das Klügste, was man nur tun kann. Sie haben ihn hereingebeten. Das ist es. Das ist es. Weil dann und nur dann kann er sich offenbaren, wenn er eingeladen wird, hereinzukommen. Lade ihn ein und sage, Herr Jesus, ich weiß, dass die Schrift das sagt. Ich verstehe es vielleicht nicht, aber komm in mein Herz. Ich möchte dich annehmen. Ich möchte dir glauben, dann bekunde dich mir gegenüber. Beachtet, sie haben ihn eingeladen. Nun, sie konnten es nicht erklären. Sieh, es ist ein, er hat einfach, sie haben nicht verstanden, wovon er sprach. Es war alles verworren für sie. Sie konnten es nicht verstehen, aber dennoch sagten sie, luden sie ihn ein, drängten sie ihn, du musst reinkommen. Er sagte, nein, ich muss weiterziehen. Oh, aber Herr, du musst reinkommen, du musst reinkommen. Und drängten ihn und forderten ihn auf, bis er einfach nachgeben musste. So macht man das. Und dann, wenn er hineingeht, dann kann er sich offenbaren. Er kann sich offenbaren, wenn er drinnen ist. Beachtet, wie er es nach seiner Auferstehung tat. Das wahre, verheißene Wort, versteht ihr? Ihnen wurde nicht bewusst, wer er war. Aber sobald er in ihnen war, hat er ihnen die Augen geöffnet. Auf dieselbe Weise hat er ihnen die Augen geöffnet, nachdem er in das Gebäude hineingegangen war, in dem sie sich befanden. Er hat ihnen die Augen geöffnet. Wie? Nicht indem er seine Hand hob und sagte, öffnet euch, eure Augen sollen geöffnet sein. Ihre Augen waren ja bereits auf, physisch gesehen. Wie dort unten bei Datan oder vielmehr Dotan. Es war dort unten, als sie, Elia war da unten. Und die Syrer haben sie überfallen. Und Gehasi schrie, mein Vater, die Syrer sind überall. Und Elisa ging dort hinaus und sagte, es sind weit mehr bei uns als bei ihnen. Er sagte, Herr, öffne die Augen des Jungen. Und um den alten Propheten herum und auf dem Hügel waren Wagen aus Feuer und Engel aus Feuer. Und die Bibel sagt, er schlug die Syrer mit Blindheit. Er kam heraus und fragte, sucht ihr Elia? Sie antworteten, ja, nach ihm suchen wir. Kommt mit, ich zeige euch, wo er ist. Und sie konnten ihn sehen, physisch, wie er da lang ging, aber sie waren blind dafür, wer er war. Und das ist heute Abend, vielleicht habt ihr einwandfreie Augen, aber euer Geist ist euch bewusst, dass es ein verheißendes Wort für diesen Tag gibt. Es ist Gottes Verheißung. Wenn Gott hineinkommt, dann öffnet er die Augen. Oh, das ist er, stimmt's? Er hat es verheißen. Beachtet, drinnen öffnete er ihre Augen, wer er war, wer er war. Nun, wenn er heute Abend in euch hineingehen kann, in euren Glaubensbereich, dann kann er euch die Augen öffnen, um euch bewusst zu machen, dass Hebräer 13,8 stimmt, dass er derselbe ist, gestern, heute und für immer. Wenn er in euch hineingehen und eure Augen öffnen kann, wird er das jetzt auch tun, so wie er es bei der Frau am Brunnen getan hat, über die wir gestern Abend gesprochen haben. Bedenkt, sie wusste durch die Schrift, was er sein würde. Nun, das war das Gute an dieser Frau. Viele von uns wissen heute der Heiligen Schrift nach nicht, was er heute ist. Wir legen ihn jedes Jahr zu Weihnachten in eine Krippe. Ja, wir nehmen einen Osterhasen und machen daraus seine Auferstehung. Kein Wunder, dass wir alle verunsichert sind. Seht ihr? Das stimmt. Kein Wunder, dass wir nicht wissen, woran wir uns befinden. Aber diese Frau wusste es. Sie hatte in ihrer Gesinnung, tief in ihrem Herzen war dieser Same. Wie ich es meinem guten Freund Jack Moore heute aufgezeichnet habe. Diese Pharisäer auf der schwarzen Seite hier, ihr Herz war damals gänzlich schwarz. Ursprünglich hatten sie gar kein Leben. Dann wurden sie ein wenig heller, als sie aufstiegen, weil sie religiös waren und dabei geholfen haben, die Gesetze zu halten. Als das Wort dort am Anfang durch das Wort die Bibel zu ihnen herunter schien, da bewegten sie sich. Aber ursprünglich hatten sie kein Licht. Hier war diese junge Prostituierte mit dem schlechten Ruf. Ihr erstes Leben hier oben war so schwarz, wie es nur sein konnte, wegen ihres Lebenswandels. Sie war eine Prostituierte. Dann später war da ein bisschen Licht, denn sie hatte eine Vorstellung davon, was der Messias sein würde. Hier stand Jesus zwischen den beiden, als er das messianische Zeichen tat und ihnen zeigte, wer er war, und alles dann verdunkelte sich alles bei den Pharisäern. Sie gingen zurück in die Schwärze. Sie hatten tief hier drinnen nichts, woran sie sich festhalten konnten. Sie nannten ihn Beelzebub, einen Teufel, und das Licht, das sie hatten, erlosch, und sie kamen darin um. Hier war diese Frau schwarz in Sünde, wie sie nur sein konnte, aber in ihrem Herzen wusste sie, was dieser Messias sein würde. Sie wusste, welches Zeichen er zeigen würde. Und sogleich er es zu ihr sagte, er sagte, bring mir etwas zu trinken, da sagte sie, er nahm Kontakt zu ihrem Geist auf, um zu sehen, wo sie stand, und sie antwortete, das ist unüblich. Er sagte, wenn du wüsstest, mit wem du sprichst, würdest du ihn bitten, dir zu trinken zu geben. Und das Gespräch ging weiter. Er fand genau heraus, woran sie dachte und was in ihrem Herzen war. Und sie wusste sofort, wenn der Messias kommt, dass der Messias Gott sein muss. Gott ist das Wort. Das Wort ist ein Unterscheider der Gedanken im Herzen. So war es bei den Propheten. Diese Frau wusste mehr als die Hälfte der Prediger in Amerika heute Abend weiß. Das stimmt genau. Und sie sind in diesem Zustand. Aber seht ihr, sie war für das Licht bestimmt. Und sobald dieses Licht anbrach, vermutlich dachte sie zuerst, dass er nur ein gewöhnlicher Mann wäre, vielleicht ein Freier. Sie sagte, also unsere Väter haben auf diesem Berg angebetet und ihr sagt, weil ihr Juden seid, dass man in Jerusalem und so weiter. Das Gespräch. Er sagte, geh, hol deinen Ehemann und komm her. Sie erwiderte, ich habe keinen Ehemann. Er sagte, das hast du richtig gesagt. Du hast 5 gehabt. Was? dieser kleine Lichtfunke zu wissen, wer er war, dass es danach aussah, dass es so sein könnte, Herr, mir wird bewusst, dass du ein Prophet bist. Ich weiß, wenn der Messias kommt, wird er genau das tun. Er sagte, ich bin er. Sie sagte, damit ist alles klar. Versteht ihr? Ihre ganze Schwärze wurde weiß gemacht. All das Weiß der Pharisäer wurde schwarz, weil sie ihn ablehnten. Das ist der Unterschied. Licht, das durch das Wort leuchtet. Versteht ihr? Weil ihr Name vor Grundlegung der Welt in das Buch des Lebens des Lammes geschrieben wurde, wurde es ihr jetzt bewusst. Es nahm diesen kleinen Samen, der hinter all dem vulgären Schmutz und so verborgen lag, und hat ihn ausgeputzt. Deshalb ist er gekommen, um diejenigen, die der Vater ihm vor Grundlegung der Welt gegeben hat, auszuputzen. Amen. Ich fühle mich religiös, wenn ich erkenne, dass das die Wahrheit ist. Nicht derjenige, der will oder derjenige, der rennt, sondern allein Gott. Amen. Nicht wie viel du getan hast oder wie viel du nicht getan hast. Nicht der Mensch hat Gott gesucht, sondern Gott hat euch gesucht. Und als das Licht aufblitzte, sagten die Pharisäer, oh, das, sowas habe ich schon mal gehört. Er ist Beelzebub, das ist ein Wahrsager. Damit wurde alles schwarz. Und diese kleine Frau, anfangs schwarz und am Ende weiß, sie sagte, ich weiß, wenn der Messias kommt, ich halte Ausschau nach ihm. Wenn er kommt, wird er das tun. Du musst sein Prophet sein. Er antwortete, nein, ich bin er. Sie rief, kommt, seht euch einen Mann an, der mir gesagt hat, was ich alles getan habe. Ist das nicht das Wort, das die Gedanken des Herzens unterscheidet? Ist das nicht der Messias selbst? Sie sollte in den Vereinigten Staaten sein und heute Abend predigen, so sehr ich auch dagegen bin. Sie sollte hier sein und so etwas tun, um einige dieser Leute hier zu zeigen, was der Messias ist. Bemerkt einmal hier drinnen, öffnete er ihre Augen. Dann, anhand der Schrift, zeigte er sich selbst. Jetzt öffnete er ihre Augen. Und als sie das sagte, kam er herein. Sie, die, was ist hineingekommen? Die Offenbarung. Dieser Same, der hier unten war, als das Licht des Sohnes auf ihn fiel. Man kann einen Samen nehmen und ihn unter einen Felsbrocken begraben. Ich habe kürzlich mitbekommen, dass sie Sonnenblumenkerne hatten, die fast 4000 Jahre in Ägypten in einem Behälter aufbewahrt wurden. Nach all den Jahren nahmen sie diesen Samen, etwas von diesem Weizen, der einst von Josef in dem Kornspeicher aufbewahrt wurde. Und als er in die Erde gelegt wurde und das Sonnenlicht ihn traf, kam er zum Leben. Dieser Keim des Lebens war noch vorhanden. O Bruder, wenn wir von Gott bestimmt wurden, vor Grundlegung der Erde Söhne und Töchter Gottes zu sein, wenn einen dieses Licht trifft, gibt es keine Konfession, keine Kirchenschranken, keine Kritik, nichts, das es aufhalten kann. Es kommt zum Leben, denn Gott hat es so beschlossen. Es wurde ihnen bewusst und auch ihre Augen wurden aufgetan und es wurde ihnen bewusst. Sie wusste es, sobald er drinnen war. Sie kannte die Schrift. Das ist der Grund, warum sie ihn erkannte. Diese Jünger nach seiner Auferstehung kannten die Schrift nicht. Und das ist der Grund, warum sie ihn nicht erkannten. Und das ist der Grund, warum die Pharisäer ihn nicht erkannten. Er sagt, forscht in der Schrift. Ihr glaubt, ihr habt das ewige Leben. Ich. Sie ist es, die euch sagt, wer ich bin. Oh, die Bestätigung seines Daseins. Als dann die Verheißung bestätigt wurden, wurden ihre Augen aufgetan und sie erkannten ihn. Und dieselbe Sache, welche die Augen aufgetan hatten, hatte auch die Augen verschlossen. Diejenigen, die sich über ihn lustig gemacht haben, hat sie ewig dorthin zurückgeführt, wo sie zu Beginn waren und ihre Augen verschlossen. Versteht ihr? Petrus' Augen wurden durch dieselbe Sache aufgetan. Er hat danach gesucht, ebenso die Augen von Nathanael. Jesus sagte, er kannte sie schon vor Grundlegung der Welt und dass sie diese Gesandten sein würden. Nun, angesichts all dessen, in diesem Zeitalter, in dem wir leben, was hat es mit euren Augen gemacht? Das ist jetzt die Frage. Nicht, was es mit ihren Augen damals gemacht hat. Auf welcher Seite steht ihr heute Abend? Entweder seid ihr auf der Seite der Pharisäer oder auf der Seite der Apostel, vielmehr der Gläubigen. Nun, es hat etwas in euch bewirkt. Ihr müsst euch einfach damit auseinandersetzen. Es hat etwas bewirkt. Wenn ihr zu der damaligen Zeit gelebt hättet, was hättet ihr getan? Was? Womit identifiziert ihr euch in eurem gegenwärtigen Stand? Was macht es aus euch? Denkt darüber nach. Nun, meine Gemeinde, das ist es, was die Pharisäer gesagt haben. Versteht ihr? Seid ihr bereit, Jesus Christus zu erkennen durch die Kraft seiner Auferstehung? Seid ihr bereit, alles aufzugeben und mit ihm zu gehen? Seid ihr bereit, ihm zu glauben und sein Licht und Leben zu anderen zu bringen? Was hat es bewirkt, wie er in diesen letzten Tagen enthüllt wird? So hat er es verheißen. Ich möchte sagen, Bruder Branham, damals wurde der Messias offenbart. Ich weiß, dass die Heilige Schrift das sagt. Nun, es ist genau verheißen, dass sich derselbe Messias heute genauso offenbart. Genau gleich. Nun hört gut zu. Hebräer 13,8 beschreibt ihn als derselbe gestern, heute und für immer. Johannes 14,8 besagt, dass wer an mich glaubt, der wird die Werke, die ich tue, auch tun. Johannes 14,9. Hier finden wir, dass er sagt, eine kleine Weile und die Weltordnung, der Kosmos, wird mich nicht mehr wahrnehmen. Sie werden völlig blind sein. Sie werden mich nicht mehr sehen. Noch eine kleine Weile, dann werden sie mich nicht mehr sehen, aber eure Augen werden aufgetan werden und ihr werdet mich sehen. Denn ich werde bei euch sein, sogar in euch, bis zum Ende der Welt. Derselbe gestern, heute und für immer. In Lukas 17,28 heißt es, Jesus sagte, in den letzten Tagen wird der Zustand der Welt so sein, wie er war, als die Heiden in Sodom und Gomorra vernichtet wurden. Er sprach nicht von Noahs Zeit und der Flut, der die Unmoralischen jener Tage übergeben wurde, sondern er sagte, wie es in den Tagen Sodoms. Nun, das war eine heidnische Welt, die mit Feuer vernichtet wurde. Gott setzte einen Regenbogen in den Himmel, was bedeutet, dass es nicht mehr mit Wasser geschieht, sondern mit Feuer dieses Mal. Die heidnische Welt ist für die Vernichtung fällig. Er hat verheißen, dass eine große Perversion im Lande sein würde. Habt ihr euch einmal Bilder von damals angesehen? Die Art und Weise, wie sich die Frauen dort kleiden, dieses Blau unter den Augen, sie sehen aus, als hätten sie Krebs gehabt. Vergleicht es mit heute. Unmoral, Perversion, ach, einige der abscheulichsten Dinge. Und diese Nation ist darin versunken. Sie führt den Rest der Welt bei Scheidungen an. Unsere Frauen haben ihre moralischen Werte verloren. Sie haben das Rückgrat der Nation gebrochen. Und alle, die Hälfte von dem, worauf Amerika aufgebaut ist, ist Sex. Alle ihre Whisky-Sorten, ihre Tabakwaren und das alles. Und obwohl die Ärzte sagen, es ist Gift, es wird euch umbringen, paffen sie trotzdem weiter. Sie tun es trotzdem. Sie scheren sich nicht um die Warnung. Die Heilige Schrift sagt, sie sollen sich nicht die Haare abschneiden und so. Und ich rede jetzt nicht von den Frauen der Welt. Das ist sowieso Kanonenfutter. Sondern ich rede von euch Pfingstlerfrauen. Ihr wisst es doch besser. Die Bibel sagt, dass Simsons Haare ihn absonderten. Eine Nazireergeburt hat ihn für das Wort Gottes abgesondert. Frauen, es bewirkt dasselbe mit euch, damit seid ihr Abgesonderte. Und ein Nazireer ist für das Wort abgesondert von den Dingen dieser Welt. Und man predigt das Wort und ruft und brüllt es hinaus. Und wenn man im nächsten Jahr zurückkommt, dann ist es schlimmer als im Jahr zuvor. Es bleibt nichts mehr übrig, außer dem Strafgericht Gottes. Die Atombomben und Raketen und Dinge. Denn die ganze Welt, die Humoristen im Fernsehen und im Radio und so weiter, sie erzählen und pfeifen und singen und reißen schmutzige Witze und benutzen Schimpfwörter und scheußliche Redewendungen, die gar nicht erlaubt sein sollten. Und all die Zeitschriften und Magazine sind voll gepflastert mit nackten, unmoralischen Frauen, alles um den Verstand abzulenken, um euch zu betören. Es erinnert mich an einen kleinen Jungen, der im Dunkeln pfeifend über den Friedhof geht und versucht, sich vorzumachen, er habe keine Angst. Dabei habt ihr Todesangst und ihr wisst es. Ihr wisst, dass das Gericht über euch hereinbricht, nämlich weil ihr den Heiligen Geist gelästert und den auferstandenen Jesus Christus abgelehnt habt. Ganz genau. Ihre Augen sind verschlossen und sie wissen es nicht. Sodom und Gomorra. Jesus sagte, wie es in Sodom und Gomorra war. Wie ich euch gestern Abend wiederholt habe, hat es nie eine Zeit in der Geschichte gegeben, die so eingestellt war wie diese. Seht, Lot, es gibt drei Kategorien von Menschen. Lot repräsentierte die Gemeinde, die es nur dem Namen nach war. Er war da draußen in Sodom, wo die Frauen sich die Haare schneiden ließen, wo es ein reichhaltiges Angebot gab. Und er war einer der Oberhäupter der Stadt. Und großartige Dinge wie so etwas und macht Platz. Aber eigentlich ganz tief im Herzen wurde seine Seele davon gequält. Er wusste es besser. Er war mit Abraham zusammen gewesen. Abraham hat sich von Anfang an niemals darauf eingelassen. Er war der Auserwählte, dem Gott eine Verheißung gab, der auf einen kommenden Sohn wartete. Einen verheißenen Sohn. Sodom war immer noch ein Thema. Und denkt daran, die zwei Engel gingen dort hinunter, um zu predigen. Einer blieb bei Abraham und dieser Gruppe. Nun seht, sie gingen dort hinunter, um zu predigen. Und bedenkt, seit wir an diesem Gemeindezeitalter sind, ist noch nie ein Mann zur Gemeinde gesandt worden, dessen Name mit H-A-M endet. Bis jetzt. G-R-A-H-A-M. Der Sendbote der Stunde an die Gemeinde in Babylon, dort unten in Sodom. Der große Evangelist macht auch einen tollen Job daraus. Er bombardiert sie von rechts und von links. Und sie schenken ihm keine Beachtung. Er hat gesagt, in 6 Wochen habe ich 30.000 Neubekehrte. Komme ich nach weiteren 6 Wochen zurück, sind es nicht einmal mehr 30. Was ist das Problem? Sie gehen nicht weiter. Sie kommen hoch, um ein Bekenntnis abzulegen oder was sie eine Entscheidung nennen und kauen dabei Kaugummi, rauchen Zigaretten und was sonst noch alles. Schon gut, soll der Evangelist es so machen, wie Gott es sagt. Für mich ist es keine Entscheidung, sondern eine Geburt. Man muss geboren werden, es muss etwas passieren, aber wir waren bei H-A-M. Beachtet, hier oben auf dem Hügel, da war einer, der bei Abraham blieb. Aber achtet darauf, was für ein Zeichen er zeigte. Und das war das ab. Gott hatte Abraham ein Zeichen nach dem anderen gezeigt. Aber das war das Letzte, bevor der verheißene Sohn kam. Das Letzte. Der Mann, er sah aus wie ein Mensch. Er war ein ganz normaler Mensch angezogen, Staub auf seinen Kleidern. Er sagte, er sei auf einer Reise gewesen. Abraham wusch ihm die Füße. Und dann, als er dort saß, mit dem Rücken zum Zelt, jetzt passt auf, da sagte er, Abraham. 1 oder 2 Tage zuvor war er Abraham gewesen. Und sie war Sarah, S-A-R-A. Jetzt ist sie S-A-R-A-H, Prinzessin. Er ist nicht mehr Abraham, sondern Abraham, der Vater der Völker. Er musste seinen Namen ändern. Er sagte, Abraham, wo ist deine Frau Sarah? Nun erinnert euch, er war 100 und sie war 90. Er antwortete, sie ist im Zelt hinter dir. Er sagte, ich werde dich besuchen, wie es verheißen wurde. Seht ihr? Und das sind die 28 Tage bei Sarah. Und Sarah lachte gleichsam in sich hinein und sagte, ich, ein altes Weib, soll mich mit meinem Herrn vergnügen, der auch alt ist? Er sagte, warum hat Sarah daran gezweifelt und in ihrem Herzen gesagt, wie kann das sein? Und sie hat es abgestritten, aber er sagte, doch, du hast es gesagt. Jesus hat gesagt, so wie es war, und jetzt passt auf, wie hat Abraham das erkannt? Nun, Abraham nannte ihn Elohim. Wie viele wissen, dass das wahr ist, Bibelleser? Jawohl, Elohim ist der allmächtige Eine, der große Schöpfer selbst. Warum nannte er ihn Elohim? Weil er die Gedanken unterscheiden konnte, die im Herzen waren. So lautet das Wort. In Hebräer 4 heißt es, das Wort Gottes ist schärfer als ein zweischneidiges Schwert. Es durchdringt Mark und Bein und unterscheidet die Gedanken und Sinne des Herzens. Das ist wie die Propheten. Jesus nannte sie Götter. So hat sich Jesus selber ausgewiesen und die Frau wusste, dass er das Wort war, dass er die Gedanken unterscheiden konnte. Und Jesus hat gesagt, wie es in den Tagen Sodoms war, so wird es auch beim Kommen des Menschensohnes sein, wenn der Menschensohn offenbart wird. Was hat es mit deinen Augen gemacht? Kann er reinkommen heute Abend? Ich hoffe, er kann. Und denk daran, lasst uns einfach ehrfürchtig sein und von ganzem Herzen glauben. Erinnert euch, er hat in Malachi 4 versprochen, dass eine Botschaft kommen wird, die den Glauben der Väter wiederherstellt und die Kinder zu den Vätern zurückbringt. O Pfingstprofessoren, möge Gott eure verblendeten Augen in diesen Tagen auftun, weg von euren Gleichgültigkeiten der Konfessionen und euren Glaubensbekenntnissen und Dingen, über die ihr so egoistisch seid und euch streitet, und auf den Sohn Gottes schauen, wenn er hier ist. 2000 Jahre und er ist immer noch lebendig und er ist heute Abend unter uns, um sein Versprechen zu erfüllen. Denkt daran, der Grund, warum sie erkannten, dass er es war, war, dass er es genauso tat, bevor er gekreuzigt wurde. Und dann verschwand er aus ihren Augen, um von ihnen wegzugehen. Er hat es auf diese Weise getan. Möge er heute Abend zu uns kommen und uns die Augen öffnen, indem er sich uns offenbart durch die gleichen Dinge, die er tat, als er hier auf der Erde war, denn er hat es verheißen. Er ist derselbe, gestern, heute und für immer. Möge der Herr uns helfen, ihn so zu sehen, wie er sich uns zeigt. Lasst uns unsere Häupter neigen. Leere Stelle auf dem Band der Übersetzer. Was ist mein Ziel? Was ist mein Motiv für mein Ziel? Herr Gott, ich kann nicht Ja oder Nein sagen. Du bist derjenige, der dies bestimmt. Du hast es verheißen. Und ich bete, dass du es die Menschen heute Abend sehen und verstehen lässt. Lass sie einmal, Herr, ihre Herzen weit öffnen und sagen, komm herein, Herr. Offenbare dich mir jetzt und mögen ihnen dann die Augen aufgehen, damit es ihnen bewusst wird. Möge es heute Abend keinen Sünder mehr im Gebäude geben, keinen Ungläubigen. Oh, es mag hier welche geben, die es mir übel nehmen würden, wenn ich sie Sünder nenne. Aber Vater Gott, du hast die Pharisäer, die religiös und überzeugte Anhänger ihrer Religion waren, Teufel genannt und gesagt, ihr seid von eurem Vater, dem Teufel, und seine Werke tut ihr, weil sie das bestätigte Wort, den Messias, nicht anerkannt haben. Sie konnten ihm glauben, im Geist, aber im Fleisch nein. Und doch sagt ihre Schrift, dass er, Gott, mit uns sein würde. Vater, ich biete heute Abend, dass du es wieder gewähren wirst. Wenn hier jemand ist, der seine Augen aufgetan haben möchte, dann gib ihnen die Augensalbe, die du in Offenbarung 3 für das Zeitalter von Laodicea verheißen hast. Kauft Salbe, dass ihre Augen heute Abend geöffnet werden, damit sie die Stunde erkennen, in der wir leben und die Bestätigung der Verheißung Gottes in dieser Stunde. Wir bitten darum, in Jesu Namen, Amen. Welche Gebetskarten? K. Wo hatten wir, gestern Abend hatten wir mit der 1 begonnen, stimmt's? Jemand sagt, genau, der Übersetzer. Aber wir haben nicht so viel Zeit, vielleicht noch 15 oder 20 Minuten. Lasst uns also beginnen. Er hat Gebetskarten mit K verteilt. Haltet deshalb eure Karte bereit. Wir werden zu jeder einzelnen kommen. Es ist etwas, nun, nach dem Predigen, früher war es so, dass wer auch immer gepredigt hat, ein anderer gepredigt hat. Ihr könnt euch bestimmt daran erinnern. Ich musste nur reinkommen und konnte direkt mit der Gebetsreihe beginnen. Das war viel einfacher, aber heute muss ich muss etwas anderes machen, versteht ihr? Und ich muss das eine bringen, nichts anderes, wenn es empfangen wird. Ich kann nur säen, aber ich kann es nicht zum Leben erwecken. Es muss auf den richtigen Boden fallen. Ihr wisst, dass er seinen eigenen Samen gesät hat. Mancher fiel an den Wegesrand, das hat rein gar nichts gebracht. Mancher fiel in die Dornen und auf steinigen Boden, aber mancher fiel auf guten Boden. Das war der Sohn Gottes. Ich kann nur Samen säen auf die gleiche Weise, versteht ihr? Möge er meine Unkenntnis nehmen, sie beiseite legen und mein Herz nehmen, dass ich ihm glaube und herabschauen und sehen, ob ich ihn liebe oder nicht, und dann mir alle meine Sünde vergeben und mich auf jede Weise benutzen, dass er kann durch mich verherrlicht werden. Leben oder Tod, das ist egal. Hauptsache, er wird verherrlicht. Nun bitte ich im Namen des Herrn Jesus alle, dass ihr nur für ein paar Minuten sitzen bleibt. Geht nicht umher. Es läuft immer gleich ab. Könnt ihr euch die Erwartung des Erscheinens von Jesus Christus vorstellen? Wenn ich jetzt hier herausgehen würde als ein Mensch und sagen würde, ich bin der Herr Jesus. Ich hätte lange Haare, obwohl wir nicht wissen, ob er lange Haare hatte oder nicht. Ich habe Nägelmalen an den Händen. Aha, jeder Heuchler kann das. Ich habe Öl und Blut und alles. All das ist immer noch kein. Die Schrift hat so etwas nicht verheißen. Woran werdet ihr Jesus erkennen? Jedenfalls nicht. Du magst sagen, nun, ich erkenne ihn an seinem Aussehen. Nein, das ist eine Art Psychologie, die das gemalt hat. Wir wissen nicht, wie er tatsächlich aussah. Versteht ihr? Ich weiß nicht, was er gewesen ist. Das ist, seht, es muss so sein. Rebekka hatte keine Ahnung, wie Isaak aussieht, aber da war trotzdem Liebe. Versteht ihr? Sie wusste nicht, wie er aussieht. Sie musste einfach mitgehen, diese Typisierung. Sie sah ihn und liebte ihn. Sie war bereit zu gehen, ganz gleich, wie er aussah. Woran werde ich ihn also erkennen? Jesus sagte, an ihren Früchten erkennt man sie. Nun, wenn Jesus hier wäre, dann wäre er nicht in einer leiblichen Form hier, so wie ich, denn dieser Leib sitzt zur rechten Hand der Majestät. Aber sein Leben ist hier. Und denkt daran, dieses ist die letzte Verheißung, das letzte Zeichen, das die Gemeinde bekommt, bevor der verheißene Sohn wiederkommt. Ihr wisst, dass diese Schrift nicht widerrufen werden kann. Unmittelbar nach Sodom kam der verheißene Sohn und Sodom wurde niedergebrannt. So wird es wieder sein. Lasst uns die Gebetskarten aufrufen. Ab, sagen wir, wie weit sind wir gestern Abend gekommen? Von 1 bis 15? Dann lasst uns jetzt die anderen 15 nehmen. Von 85 bis 100. Gebetskarte K. War es K? Wer hat K? 85. Hebe deine Hand. Ja, ist sie irgendwo? 85, komm herüber. 86, 87, 88, 89, 90 mit K. 90, 95, 100. Stellt euch hier in einer Reihe auf, während ich kurz mit dem Rest der Zuhörerschaft rede. Wie viele hier haben keine Gebetskarte und sind wirklich aufrichtig und wollen, dass Gott ihnen hilft? Hebt eure Hand. Ich habe keine Gebetskarte, Bruder Brennan. Nun passt auf. Und jetzt geht nicht mehr umher. Lasst diejenigen, die rauskommen, schnell hier nach oben kommen. Und seid jetzt bitte ganz ehrfürchtig, nur für eine Weile. Denkt daran, wir sind in der Gegenwart des Richters des Himmels und der Erde. Wie ehrfürchtig würdet ihr sein, wenn ihr ihn hier stehen sehen könntet. Ihr würdet auf euren Knien sein und schreien, weinen und alles. Aber er ist hier. Er hat es verheißen. Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, das bedeutet nicht, weil man euch lediglich gesagt hat, hier ist ein Name. Das bedeutet, in seinem Namen bin ich mitten unter ihnen. Gebt jetzt Acht. Sind alle da, die ich aufgerufen habe? Nein. War es die K85, die ich aufgerufen habe, oder die 90? Jemand sagt 85, der Übersetzer. 85, 85 bis 100, stellt euch hier auf. Wenn ihr nicht gehen könnt, dann sollen ein paar, hier liegt jemand auf einer Trage, jemand soll sich mal seine Karte ansehen. Vielleicht kann der Mann nicht gehen. Seht nach, ob das seine Nummer ist. Ich sehe, dass er eine Gebetskarte in der Hand hält. Wenn er dabei ist, könnt ihr ihn dann bitte in die Gebetsreihe tragen. K 85 bis 100. Wenn jemand nicht aufstehen kann oder vielleicht jemand, der taub ist, schaut die Karten der anderen an. Und während ihr das tut, schauen die anderen zu mir her. Nun glaubt ihr, dass er im Anfang das Wort war und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns? Derselbe gestern, heute und für immer? Glaubt ihr das? Und außerdem, was das Wort immer getan hat, er hat die Gedanken des Herzens unterschieden. Das ist der Grund, warum die Leute wussten, dass Jesus der Messias war. Stimmt das? Wie viele wissen das? Es gab einmal eine kleine Frau, die glaubte, wenn sie sein Gewand berühren könnte, würde sie gesund werden. Erinnert ihr euch an die Geschichte? Erinnert euch daran, sie glaubte einfach, er war damals in leiblicher Form da. Und bedenkt, dass er das nur einmal getan hat. Er sagte der Frau nur, was sie getan hatte. Sie hatte zu viele Ehemänner und die gesamte Stadt Sychar glaubte an ihn, wegen dem Zeugnis der Frau. Und dabei war sie eine Prostituierte. Jetzt wollen sie es nicht glauben, selbst wenn ein gottesfürchtiger Prediger von Gott berufen mit dem Evangelium es ihnen sagt. Sie können und wollen es dennoch nicht glauben. Seht ihr? Versteht ihr? Diese Zeit ist trübe, dunkel. Ehrlich, die ganze Welt sieht aus, als ob sie unter einem gewissen Druck steht. Ich weiß nicht, wie ich es erklären soll, aber es ist da. Freunde, wacht auf. Es ist später, als wir denken. Nun schaut auf ihn, die ihr da sitzt. Die Bibel sagt in Hebräer 4, er ist ein Hohepriester, der Mitgefühl mit unseren Schwachheiten haben kann. Stimmt das? Wenn er dieser Hohepriester ist und du ihn berührt hast, dann hast du ihn berührt, so wie diese Frau ihn damals berührt hat. Er hat diese Berührung nicht physisch wahrgenommen, sondern sagte, ich merke, dass ich schwach geworden bin. Tugend ist von ihm gewichen. Wenn er nun immer noch derselbe Hohepriester ist, dann kannst du auch immer noch Tugend von ihm schöpfen, denn er ist derselbe gestern, heute und für immer. Wie macht er das dann? So wie Gott gesagt hat. Was war das Zeichen in den Tagen von Sodom? Gott Elohim im Menschen, der isst und trinkt. Begreift ihr das? Jesus war Gott im Menschen. Das ist der Grund, warum er ihre Gedanken erkannt hat. Gott im Menschen. Es wird sich wiederholen. Er sagte, das würde sich in den letzten Tagen wiederholen. Wenn er offenbart wird, wird es sein wie in den Tagen Sodoms. Aber ihr müsst die Auslegung davon nicht selbst vornehmen. Gott wird es auslegen, wenn es richtig ist. Er wird bestätigen, dass es richtig ist. Habt nun Vertrauen und glaubt. Ein Wort von ihm wird alles regeln. Nun, himmlischer Vater, das stimmt nach meinem besten Wissen mit deinem Wort überein. Jetzt liegt alles in deinen Händen, Vater. Ich übergebe mich dir mitsamt dieser Zuhörerschaft. Mögen wir heute Abend, wenn wir von hier weggehen, sagen, brannte nicht unser Herz in uns, als unser Herr Jesus in der Gestalt des Heiligen Geistes zu uns sprach, während wir dort waren. Gewähre es, Vater, ich bete im Namen Jesu zu seiner Ehre. Amen. Habt jetzt Vertrauen, glaubt. Ich glaube, Bruder Perry wird das hier gleich in die Hand nehmen. Und vergesst nicht, ich kenne diese Menschen nicht. Sie sind, diese Prediger hier kenne ich. Die kenne ich alle. Aber sonst kann ich niemanden erkennen, den ich kenne. Obwohl ich weiß, dass es da draußen einige gibt, die ich kennen würde. Wenn ich mich nicht irre, ist das zum Beispiel Bruder Pat Tyler, der dort sitzt. Ich bin mir nicht sicher, er sitzt dort. Ihr in der Gebetsreihe, wenn ich keinen, alle die bestätigen können, dass ich nichts über euch weiß, hebt eure Hand. Unter all denen, die hier in der Gebetsreihe stehen, die eine Gebetskarte haben, um aufgerufen zu werden, hebt eure Hand. Danke. Und ihr da draußen, ihr wisst das auch. Hier ist die Wahrheit. Wenn er tatsächlich von den Toten auferstanden ist, dann hat er versprochen, dass Gott in Menschengestalt bekannt gemacht wird. Doch ganz gleich, wie sehr er mich salbt, du musst mit Glauben gesalbt sein, um es zu glauben. Verstehst du? Es braucht uns beide. Du, die Frau, die sein Gewand berührte, musste glauben, sonst wäre er vorbeigegangen. Versteht ihr? Sie musste es glauben. Es ist Gott. Wenn nun jemand denkt, dass eine Gabe wie ein großes Messer ist, Gott hat dir eine Gabe gegeben und du kannst sie jetzt benutzen, um alles klein zu schneiden, um alles zu tun, was du willst, dann habt ihr eine falsche Vorstellung von einer Gabe. Eine Gabe ist das Wissen, wie man sich selbst aus dem Weg räumt und Gott tun lässt, was er tun will. Seht ihr? Es geht darum zu wissen, wie man sich selbst entspannt, damit Gott einen so gebrauchen kann, wie er es möchte. Man muss sich selbst aus dem Weg räumen, versteht ihr? Nun, ich kenne keinen einzigen dieser Menschen hier. Ich kenne auch diese Person hier nicht. Hier steht eine Frau, die so aussieht wie meine kostbare Mama, die vor kurzem in die Herrlichkeit eingegangen ist. Wäre es nicht eine schreckliche Sache, wenn meine Mutter heute Abend von der Herrlichkeit aus sehen könnte, dass ich hierher kommen würde, um eine arme Person so zu täuschen? Welches Motiv sollte ich haben? Ich wäre verrückt. Aber ich bin hier, um dir zu helfen, Frau. Und das Einzige, was ich tun kann, ist das zu tun, wozu ich beauftragt worden bin. Ich kann die Menschen nicht zum Glauben bewegen. Ich kann niemanden zum Glauben zwingen. Nur, ich bin kein Theologe, ich bin noch nicht einmal, ich nenne mich auch nicht Prediger, weil ich keine Ausbildung habe. Heutzutage ist ein Prediger jemand, der einen Hochschulabschluss und einen Doktortitel hat. Aber davon habe ich keine Ahnung. Neulich hat mich jemand zurechtgewiesen. Sie gebrauchen ihre Nomen und Pronomen nicht richtig. Ich antwortete, ich weiß nicht, was das ist. Ich weiß es wirklich nicht. Ich wusste weder, was ein Nomen ist, noch was ein Pronomen ist. Ich könnte euch um nichts in der Welt den Unterschied zwischen einem Nomen und einem Pronomen erklären. Ich kann es einfach nicht. Aber eins weiß ich, kenne ihn, die Kraft seiner Auferstehung. Das ist alles, was mich interessiert. Versteht ihr? Er ist derjenige, den ich kennen will. Ihn zu kennen ist Leben. Und das ist es, wonach ich strebe. Leben, um zu leben. Deshalb bist du hier, wegen Leben, um zu leben. Nun, Frau, wenn der Herr Jesus mir etwas offenbaren wird, das du getan hast, etwas, das du nicht hättest tun sollen, etwas, weswegen du hier bist, so wie er der Frau am Brunnen sagte, was mit ihr los war, so kann er auch sagen, was mit dir nicht in Ordnung ist, falls es so ist, dann wirst du wissen, ob es die Wahrheit ist oder nicht. Du wirst es bezeugen können. Würde das dann bewirken, dass du würdest wissen, dass da irgendetwas ist, das irgendwo hergekommen sein muss? Es kann nicht natürlich sein. Es muss etwas Übernatürliches sein. In Ordnung. Würde es dich zum Glauben bewegen, dass dieses Wort, das ich gesagt habe, dass es Gott ist, der sein eigenes Wort auslegt, dass dieses dann eine Bestätigung Gottes wäre und würde das Publikum dasselbe glauben? Die Versammlung sagt, Amen. Seid jetzt ehrfürchtig. Denkt daran, seid jetzt wirklich ehrfürchtig. Ihr sagt, du hältst uns hin, Bruder Branham. Ja, natürlich, ich kenne die Frau nicht. Es bedarf schon etwas anderem, dem Engel des Herrn, dem Heiligen Geist selbst. Die Feuersäule, die die Kinder Israels durch die Wüste führte, seht, als er dort war, das war Jesus. Mose achtete die Schmach Christi für einen größeren Reichtum als die Schätze Ägyptens. Er hatte Ägypten den Rücken gekehrt. Als Jesus hier auf der Erde war, sagte er, ich komme von Gott und ich gehe zu Gott. Er ist gestorben, begraben, auferstanden und aufgefahren. Und Saulus wurde auf seinem Weg nach Damaskus von demselben Licht niedergestreckt. Und dieser Jude hätte niemals irgendein eigenartiges Licht Herr genannt. Er fragte, Herr, wer bist du? Er wusste, dass dies derselbe Herr war, der sein Volk durch die Wüste geführt hat. Er antwortete, ich bin Jesus, derselbe gestern, heute und für immer. Wenn nun dasselbe Licht unter uns ist, dann bestätigt es sich selbst, indem es das hervorbringt, was es damals getan hat. Nun, wenn er das tun wird, dann wird er uns gläubig werden lassen und uns glücklich machen. Oder möge er es gewähren. Ich will dich nur dazu bringen, etwas zu sagen. Sieh mal, wenn du dich davon löst, dann wird alles hochgehoben. Jedes Wort, das du sagst, alles. Sieh mal, du bist ein menschliches Wesen, das einen Geist hat. Und was auch immer dieser Geist ist, sobald er uns salbt, sieh mal, dann kann man genau sehen, was es ist und warum du in diese Situation gekommen bist, das ist eine Gabe Gottes. So hat er es getan. Was er zu der Frau sagte, das ist dasselbe, haargenau dasselbe. Nun, du bist hier, weil du bist für jemand anderen hier. Du möchtest Gebet für jemanden anderen und dieser jemand ist im Krankenhaus. Ja, genau, es ist Tuberkulose. Und es geht um deinen Mann. Das ist richtig. Und noch etwas, das ich gesehen habe. Er ist vom Tod überschattet. Es liegt ein dunkler Geist über ihm, weil er kein Christ ist. Ja, das ist richtig. Ist es nicht so? Siehst du, er ist kein Christ und er ist dem Tod geweiht und du bist daran interessiert, dass er Christus annimmt. Und ich sehe, dass du auch Probleme gehabt hast. Vielmehr, man vermutet, dass auch du TBC hast oder so etwas. Ja, genau, du bist gerönt worden oder so. Man hat dich erst kürzlich auf TBC gerönt. Das ist doch richtig, oder? Nun willst du von ganzem Herzen glauben? Nun, so wie du geglaubt hast, was immer du glaubst, was das gerade war, es weiß genau, wie du es geglaubt hast. Geh zu ihm, sag ihm, was hier geschehen ist und vielleicht wird dieser dunkle Geist dann verschwinden und er wird gerettet werden. Dann wird er aufstehen und nach Hause kommen. Glaube jetzt von ganzem Herzen. Gott segne dich. Glaubt ihr? Die Versammlung sagt Amen. Das ist, ihr könnt es beurteilen, wie ihr wollt. Es liegt jetzt an euch. Wie geht es dir, Frau? Ich schätze, dass wir einander fremd sind. Aber glaubst du, dass Gott mir deine Probleme offenbaren kann? Die Schwester sagt, ja, der Übersetzer. Und wenn er das täte, würdest du gläubig werden, nicht wahr? Dass der Mann heraufkommt, um zu hören und zu sehen. Das hast du vor ein paar Minuten noch geglaubt. Nein, du stehst hier auch für jemanden anderen, nämlich für deinen Mann. Die Frau sagt, ja, der Übersetzer. Glaubst du, dass der Herr Jesus mir offenbaren kann, was mit deinem Mann nicht stimmt? Glaubst du das? Er hat einen Leistenbruch. Ja, das stimmt. Und außerdem geht es dir um ein Kind, das ein Leiden hat und für das du auch betest. Glaubst du auch, dass das geschehen wird? In Ordnung. Glaubst du jetzt von ganzem Herzen, so wie du geglaubt hast, soll es auch? Ich kann nicht heilen, verstehst du? Ich kann nur verkünden, was ich sehe. Und wenn du von ganzem Herzen glaubst, dann wird es so geschehen, wie du es geglaubt hast. Glaube es und der Herr segne dich. Gott segne dich. Zweifelt nur nicht. Habt Vertrauen. Einfach ganz ehrfürchtig. Nun, wenn ihr jetzt beginnt, fangt nicht an, umherzugehen. Versteht ihr? Bleibt schön sitzen. Bleibt, wo ihr seid und hört zu. Nur ein Weilchen. Wie geht es dir? Ich kenne dich nicht. Wir sind einander fremd, aber wir werden uns vor dem Richterstuhl Christi wiederfinden und uns für unser Erscheinen hier verantworten müssen. Das glaubst du doch, oder? Ja, das tust du. Ich beobachte nur ein Licht. Es ist eine Salbung, der Heilige Geist. Du leidest unter deinem Magen. Dein Magen macht dir zu schaffen. Ja, das ist richtig. Du hast etwas, das du loswerden willst. Eine Gewohnheit. Und das ist die eigentliche Ursache für deinen Magen. Es wird bald zu einem Krebs werden, wenn du nicht damit aufhörst mit dem Rauchen. Glaubst du, wenn ich dir jetzt die Hände auflege, während dieses Etwas, das du kennst und das dir rätselhaft erscheint, aber die Salbung Christi ist, wenn ich ihn darum bitte, diese Sache von dir wegzunehmen und dich gesund zu machen, dass du sie ablegen kannst und davonkommst, glaubst du das? Der Mann sagt, ich glaube es, der Übersetzer. Dann komm näher. Satan, auf der Grundlage unseres Glaubens, der Gegenwart Jesu Christi, der über dich und deinesgleichen triumphiert hat, beschwöre ich diesen Teufel, der diesen Mann in ein vorzeitiges Grab schicken will, mit diesen Zigaretten, komm aus ihm heraus, im Namen Jesu Christi. Amen. Geh jetzt und lass es hinter dir. Glaube und lebe so, wie du es solltest. Glaubt ihr? Die Versammlung sagt, Amen, der Übersetzer. Glaubt einfach weiter. Wie geht es Ihnen? Äußerst freundlich, dreinblickende Frau. Glauben Sie, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist? Glauben Sie, dass ich sein Diener bin? Der Grund, warum ich das sage, ist, dass er, haben Sie je mein Buch gelesen? Da steht drin, wenn du die Leute dazu bringst, dir zu glauben, sehen Sie, das ist die Hauptsache. Sie müssen es glauben. Sie haben nur, es gibt keine andere Möglichkeit, sich Gott mittels einer Gabe zu nähern, als an sie zu glauben. Wie Martha sagte, ich glaube, dass du der Sohn Gottes bist. Wenn du hier gewesen wärst, wäre mein Bruder nicht gestorben. Sehen Sie? Sie hat sich der Sache richtig genähert, als sie hätte ein Recht darauf gehabt, sich über ihn zu ärgern, weil er nicht kam, aber sie tat es nicht. Sie kam mit Ehrfurcht und hat bekommen, worum sie gebeten hatte. Nun, glauben Sie, dass Gott anwesend ist und alle Dinge weiß? Und glauben Sie, dass er mir offenbaren kann, was bei Ihnen nicht in Ordnung ist? Das Problem liegt im Magen. Sie haben Beschwerden? Vieles stimmt nicht. Sie haben Beschwerden, weil da ein Geschwür im Magen ist. Das ist richtig. Ja, das ist richtig. In Ordnung. Fräulein Whitley, gehen Sie runter. Und glauben Sie von ganzem Herzen, dann werden Sie wieder gesund. In Ordnung. Seltsam, dass ich Ihren Namen genannt habe. Er kennt Sie auch. Sehen Sie? Wie geht es Ihnen? Nun, Sie haben ein Frauenleiden. Und es zeigt sich, dass es in den Eierstöcken ist. Und es ist eine Zyste in den Eierstöcken. Glauben Sie, dass Jesus Christus diese Zyste entfernen kann? Ich sollte Ihnen erzählen, was meiner Frau erst kürzlich passiert ist. Sehen Sie als, Sie haben das Zeugnis gehört, kann Ihres nicht so sein wie das Ihrige? In Ordnung. Es wird so sein, wenn Sie es nur von ganzem Herzen glauben. Sehen Sie her, junge Frau, Sie haben auch ein Frauenleiden, eine Frauenkrankheit. Glauben Sie, dass Jesus Christus da ist, um Sie gesund zu machen und zu heilen? Und glauben Sie dann, dass alles vorbei sein wird, dass Sie gesund werden und ein normales Leben führen können? In Ordnung. Gehen Sie, glauben Sie jetzt. Und es wird genau so geschehen. Glauben Sie, dass Gott auch Zuckerdiabetes heilen und Sie gesund machen kann? In Ordnung. Gehen Sie einfach weiter über das Podium und sagen Sie, ich glaube ihm und Sie werden es überwinden, wenn Sie es nur glauben. Eine Bluttransfusion von Golgatha wird es bewirken. Nun, es ist etwas im Publikum passiert, aber ich habe es nicht richtig mitbekommen. Eine Frau, die hier sitzt und mich anschaut, leidet an Magenbeschwerden. Glauben Sie, dass Jesus Christus sie gesund macht? Gleich daneben sitzt eine Frau mit Herzproblemen. Gleich dahinter mit dem dunkel aussehenden Hut mit einem Herzleiden. Du hattest es auch. Ihr hattet es. Versteht ihr? Ich sagte, ihr hattet es. Ihr seid jetzt beide frei. Jesus Christus macht euch beide gesund. In Ordnung. Dann zieht eure Straße. Und Gott segne euch. Habt Glauben. Glaubt von ganzem Herzen. In deinem Alter, du hast Probleme, vieles stimmt nicht. Aber eines der wichtigsten Dinge, für die du auch gebetet haben möchtest, ist dein Herz. Glaubst du, dass er dich von deinem Herzleiden befreien und heilen wird? In Ordnung. Gehe hin, glaube und sage, danke Herr, dann wirst du deine Heilung bekommen. Eine Nervosität, die ihn lange belastet hat, eine Prostata, das Aufstehen in der Nacht, aber eines der Hauptprobleme, die Sie haben, ist dieser Diabetes. Glauben Sie, dass Gott Sie davon heilen kann und Sie gesund macht? Machen Sie einfach weiter und sagen Sie, danke, Herr Jesus. Ich glaube von ganzem Herzen, Gott kann jede Art von Blutkrankheit, Anämie oder alles andere heilen. Glauben Sie das? In Ordnung. Gehen Sie einfach weiter und Gott wird Sie gesund machen. Glauben Sie es. Guten Tag. Wie geht es Ihnen? Ich sehe, wie Sie versuchen, vom Bett aufzustehen, ganz langsam. Die Arthritis hat Sie ziemlich im Griff. Aber glauben Sie, dass sie heute Abend verlassen wird und Sie wieder gesund werden? Dann gehen Sie einfach quer über dieses Podium und sagen Sie, danke, Herr Jesus, und glauben Sie von ganzem Herzen. Glauben Sie von ganzem Herzen? Lassen Sie ihn vorgehen. Er wird sowieso bereits geheilt. Bleiben Sie also nur... Und er hat das von ganz allein herausgefunden. Kommen Sie. Glauben Sie, dass der Herr Jesus Ihre Magenbeschwerden heilen und Sie gesund machen kann und Sie nach Hause schicken kann, wo Sie essen können? Glauben Sie fest und Jesus Christus wird Sie gesund machen. Kommen Sie, Frau. Glauben Sie, dass die Rückenbeschwerden, die Probleme und so weiter Sie verlassen werden, während Sie hier durchgehen? Gehen Sie weiter und sagen Sie, ich danke dir, Herr Jesus. Was denkt ihr alle darüber? Hat dies irgendetwas in euren Augen für diesen Tag bewirkt? Glaubt ihr von ganzem Herzen? Die Versammlung sagt, Amen, der Übersetzer. Schaut nur, wie es dort zugeht, bei den Leuten. Und ihr, die ihr im Publikum sitzt, glaubt, seht, was Jesus Christus, der Sohn Gottes, wenn er immer noch der Sohn Gottes ist. Ja, diese Leute sitzen da und sie sind überglücklich. Sie schauen einander an, freuen sich, erzählen einander, was für großartige Dinge der Herr getan hat. Hier sitzt eine kleine Frau, die ein Rückenleiden hat. Genau hier sitzt sie, die mit dem gräulichen Haar. Nein, die Frau hinter ihnen. Sie haben etwas berührt, nicht wahr? Sie wissen genau, dass nicht ich es war. Er war es, der Hohepriester. Glauben Sie von ganzem Herzen, dass Ihr Rücken Sie nicht mehr plagen wird? Möchten Sie die Zigaretten weglegen und sagen, ich werde sie nie wieder in die Hand nehmen? Die Frau, die neben ihr sitzt, Sie haben es seit langem versucht, aber Sie können irgendwie nicht daran glauben. Glauben Sie jetzt, dass Sie den Glauben dafür haben? Heben Sie die Hand, wenn Sie sagen, ich glaube es jetzt. In Ordnung. Dann rauchen Sie nicht mehr. Gehen Sie nach Hause und seien Sie gesund. Tun Sie, was Sie tun sollten. Wenn du glauben kannst, die kleine Frau, die hier mit dem roten Mantel sitzt und mich anschaut, leidet an Arthritis. Glauben Sie, dass Gott Sie gesund machen kann, Frau? Glauben Sie das? In Ordnung. Sie können Ihre Heilung haben. In Ordnung. Hat dich das beeindruckt, Schwester, die da drüben sitzt? Die Frau hat Schwierigkeiten. Sie wird es verpassen. Gott hilf mir. Frau Cox, glauben Sie? In Ordnung. Er hat nicht. Er dachte, er käme damit durch, aber er hatte keinen Erfolg. Sie jedoch haben es geschafft. Lasst uns sagen, gelobt sei der Herr, Freunde. Wisst ihr denn nicht? Mein Herr, Sie haben Krebs und Gelbsucht. So wie Sie da liegen, können Sie das nicht überleben. Das stimmt. Und ich kann Sie nicht heilen. Aber Sie können nicht verbergen, was mit Ihnen los ist. Sehen Sie, die Fakten sind nun einmal vorhanden. Und Sie wissen, dass Sie das nicht überleben werden, wenn Sie da liegen bleiben. Denn Sie sind so gut wie tot. Es heißt, es ist im Magen und das stimmt auch. Es ist auch in der Leber, was die Gelbsucht hervorruft. Aber glauben Sie von ganzem Herzen und sind jetzt bereit, wie die Männer, die dort unten in Samaria am Tor lagen, zu sagen, warum sollen wir hier sitzen, bis wir sterben? Sie werden sterben, wenn Sie dort liegen bleiben. Sie haben nur eine Chance, nämlich ihn anzunehmen, während Sie in seiner Gegenwart sind und von ganzem Herzen zu glauben. Werden Sie das tun? Dann im Namen Jesu Christi glauben Sie von ganzem Herzen, stehen Sie auf, nehmen Sie Ihr Bett, gehen Sie nach Hause, danken Sie Gott und preisen Sie ihn. Glaubt ihr das? Oh, Gott wird ihm Kraft geben. Macht euch darüber keine Sorgen. Wenn er, da ist er. Er nimmt seine Pritsche, faltet sie zusammen und geht nach Hause. Glaubt ihr anderen auch? Steht jetzt auf. Wie wär's, wenn auch ihr aufsteht? Es ist mir egal, was mit euch los ist. Steht auf, hebt eure Hände, lobt ihn. Herr Jesus, sie sind in deinen Händen. Im Namen Jesu Christi.